Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Wir alle dürften schon mal die Weisheit gehört haben, dass die Globalisierung die Welt schrumpfen, die regionalen Unterschiede kleiner werden, die Städte gleicher werden lässt. Das ist aber nicht die ganze Wahrheit. Die Filiale einer Kaffeehauskette in Hongkong mag sich nicht sonderlich anders anfühlen als die in Berlin. Aber ob man nun in Deutschland als Punk unterwegs ist oder in Thailand, Indonesien, Kuala Lumpur oder auf den Philippinen, das kann ein gewaltiger Unterschied sein. Einer, der unter Umständen sogar über ein Leben in Freiheit oder im Gefängnis entscheidet. Felix Buntschuh und Diana Ringelsieb haben aus einer Schnapsidee heraus ein Reise-, Film-, Buch- und Musikprojekt namens A Global Mess entwickelt. Am Anfang stand die einfache Frage, wie es eigentlich in Südostasien um diese subkulturellen Szenen bestellt ist, wo sich Punk, Hardcore, Sprayer-Hotspots finden lassen. Und dann ging bei den beiden die Reise los. Vor der Sendung habe ich mit ihnen gesprochen, mir erzählen lassen, was die Punk-Szene in Südostasien so spannend macht. Als erstes habe ich sie gefragt, gestern ist ihr Buch A Global Mess veröffentlicht worden. Erst einmal so ganz pauschal gefragt, was ist so aufregend an diesen Outsider-Szenen in Thailand, Indonesien, Philippinen und wo sie sonst noch so waren, dass sie darüber nicht nur dieses Buch, sondern eben auch einen Film und eine Compilation mit Musik gemacht haben.
Also der ursprüngliche Gedanke war der, dass wir dadurch, dass wir selber in diesen Szenen hier in Deutschland schon seit 15 Jahren, glaube ich, unterwegs sind oder noch länger sogar, wir hier eigentlich alles schon gesehen und vieles schon erlebt haben und wir einfach mal irgendwo hingehen wollten, wo die ganzen Szenen einfach noch ganz anderen Bedingungen ausgesetzt sind. Und das wollten wir einfach erleben und auch dokumentieren.
Südostasien ist ja aber ziemlich groß und allein in Indonesien leben über 260 Millionen Menschen. Es verbietet sich also eigentlich, das so über einen Kamm zu scheren, zu sagen Südostasien. Wo in den von Ihnen bereisten Ländern ist denn Punk bzw. so die alternative Subkultur, um es so ein bisschen breiter zu fassen, am lebendigsten?
Das ist auch ganz schwer zu beantworten, weil, wie Sie schon richtig gesagt haben, ist es ja jedes Land anders und in jedem Land herrschen auch ganz unterschiedliche Bedingungen. Und so kann man zum Beispiel ein wohlhabendes Land wie Singapur nicht mit einem Schwellenland wie Malaysia vergleichen. Und ja, das war dann schon die Herausforderung, die Unterschiede auch deutlich zu machen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man sagen kann, in dem oder dem Land war es am lebendigsten. Die Länder haben alle auf ihre eigene Art und Weise andere Schwerpunkte gesetzt. Also so gab es dann zum Beispiel in Malaysia sehr viel politisches Engagement innerhalb der Szene. Und in anderen Ländern war es dann tatsächlich eher auf Punkrock und die Bands beschränkt.
Aber dann lassen Sie uns darüber noch ein bisschen sprechen. Was würden Sie denn sagen? Welche Bedeutung, welche Funktion hat Punk dann dort? Bei uns ist das ja auch nicht immer ganz klar gewesen. No Future auf der einen Seite, aber eben auch Rebellion gegen die Gesellschaft, vielleicht sogar Widerstand gegen den Staat. Das sind ja auch ganz unterschiedliche Staatsformen, die da herrschen.
Also ich glaube, der Punk hat eine sehr wichtige Funktion für die Jugend und auch die Älteren, die sich dem zugewandt fühlen, weil es halt einfach eine Art Schutzraum bietet. In gewissen linken Freiräumen, die halt natürlich auch stark mit dem Punk vernetzt sind, haben gewisse Leute Freiheiten, die sie sonst im öffentlichen Raum nicht haben. Sei es eine Religionsfreiheit oder eine sexuelle Freiheit zum Beispiel. Deswegen hat das Ganze eine sehr, sehr tiefe Bedeutung für die Leute da.
Aber was würden Sie sagen, wo ist Punk vielleicht denn noch, wenn man nicht sagen kann, ist am lebendigsten, aber wo ist es am gefährlichsten, Punk zu sein in der Gegend?
Ja, auch schwer zu sagen und es hängt auch sehr stark damit zusammen, wie stark man die Regierung halt auch kritisiert. Es gibt ja nicht die eine Form des Punks, es gibt ja den Fun-Punk und den sehr linken und politischen Punk. Und da haben wir definitiv in Malaysia, glaube ich, Leute getroffen, die sehr stark gelitten haben unter der Regierung, unter der Gesellschaft auch, die sie dafür verurteilt haben, dass sie zum Beispiel Atheisten waren oder halt zumindest nicht ein muslimisches Leben geführt haben. Und wir haben auch mit Leuten gesprochen, die wegen für uns Lappalien verhaftet worden sind und im Gefängnis waren. Zum Beispiel eine Frau, die im Gefängnis war, einfach nur, weil sie in einer WG mit Männern gewohnt hat.
Mhm. Dazu kommt ja auch, also Punkszene bei uns, so in meiner Klischeevorstellung, hat auch immer ein bisschen was mit Drogen oder Alkohol zu tun. In diesen Ländern da unten gibt es ja eine rigide Drogenpolitik, ne?
Genau. Und das wird auch gerne benutzt, um halt, wenn nicht wirklich etwas vorliegt, weshalb man unbeliebte Leute jetzt aus dem Weg räumen kann, dann kommt es halt auch vor, dass jemandem einfach mal ein bisschen Drogen untergejubelt werden, so dass man sie halt dann aus dem Verkehr ziehen kann, relativ einfach.
Wie war das denn für Sie beide, als Sie dort unterwegs waren und der abseits der ausgetretenen Touristenpfade ja an Orte gekommen sind, die man sonst so vielleicht gar nicht als Westler sieht oder mitbekommt? Haben Sie sich auch mal unsicher gefühlt?
Also meistens haben wir uns sicher gefühlt. Wir sind überall herzlich aufgenommen worden und haben uns eher zu Hause gefühlt, als würden wir auf alte Bekannte treffen. Aber natürlich vor dem Hintergrund der jeweiligen Drogenpolitik, die in den einzelnen Ländern herrscht, die sehr, sehr streng ist. Also um beim Beispiel Malaysia zu bleiben, da herrscht tatsächlich noch die Todesstrafe, die sogar auch für Marihuana angewandt werden kann oder solche Dinge. Da gab es schon die eine oder andere Situation, wo wir an Orte gelangt sind, wo Drogen konsumiert worden sind um uns herum. Und uns war natürlich klar, dass auch an diesen Orten, weil es uns vorher erzählt wurde, öfter Razzien stattfinden, weil die Regierung diese Menschen schon ja auf dem Kika hat irgendwie. Und ja, klar, also da wurde einem dann schon manchmal mulmig zumute bei der Vorstellung, hoffentlich kommt jetzt hier keiner rein und wir werden auch mitgenommen.
Sie haben ja auch eine Compilation unter dem Titel A Global Mess herausgebracht. Hören wir da mal kurz rein, ja?
Ja, sehr gerne.
Sehr gerne.
Musik von The East Bay hier in der Tonart im Deutschlandfunk Kultur. Wir sprechen weiter mit Felix Bundschuh und Diana Ringelsieb. Von ihnen stammt die Compilation A Global Mess und auch das gleichnamige Buch. The East Bay, das ist eine Band aus Bali, habe ich dem Booklet entnommen. Ska-Sound und Surfgitarren. Gibt es denn so einen vorherrschenden, so einen typischen Sound, wenn wir über im weitesten Sinne Punk in Südostasien sprechen?
Also ich glaube, man kann schon sagen, dass die Band sich sehr stark an den amerikanischen und britischen Vorbildern orientieren. Und das hört man dem Sampler ja auch an. Also wäre der Song jetzt gerade auf Englisch gewesen, hätte er halt genauso gut auch aus Kalifornien kommen können. Ich war am Anfang so ein bisschen überrascht darüber, wie stark dieser Einfluss ist. Dann habe ich mir aber gedacht, naja, eigentlich ist es ja hier in Europa nicht anders. Also die meisten Punkbands hier orientieren sich ja auch vor allen Dingen an die amerikanischen Bands und von daher ist es eigentlich gar nicht so ungewöhnlich.
Nee, man hat so ein bisschen Ramones in dem einen Titel rausgehört, dann auch den anderen ein oder anderen Hardcore-Titel. Sie beschreiben in Ihrem Buch auch ein Konzert, ein paar hundert Besucher, aber nur Männer. Was würden Sie sagen, ist das tatsächlich so ein männliches Ding, die Punkszene in Südostasien?
Man muss ja dazu sagen, dass die Punkszene prinzipiell ein eher männliches Ding ist. Das ist ja bei uns nicht anders. Also als Frau bin ich auch in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern in der Regel in der Unterzahl, wenn ich ein Konzert besuche. Das ist natürlich in Südostasien, auch da muss man wieder unter den einzelnen Ländern unterscheiden. Das Konzert, was Sie da ansprechen, das war wirklich das absolute Extrem. Also da war ich die einzige Frau lange Zeit, bis ich dann am Ende des Abends eine andere Frau im Publikum entdeckt habe. Und das war dann schon so ein besonderer Moment. Wir haben uns auch angegrinst und waren so connected in dieser Situation. Aber das war nicht die Regel für Südostasien. Also gerade in, sagen wir mal, in Thailand, in Bangkok, wo wir waren, war es eigentlich, und auch in Singapur, wie hier in Deutschland, also vielleicht eine Quote von 60-40.
Würden Sie sagen, dass es Frauen trotzdem dort schwerer haben, wenn die sich dafür entscheiden, Punk zu sein?
Ja, definitiv. Also zum Beispiel in Malaysia haben wir auch eine junge Frau kennengelernt, die gesagt hat, also sie ist als Malaiin geboren und demnach hat sie gar nicht die Wahl, ob sie eine Religion für sich wählen möchte oder nicht. Sie ist durch Geburt Muslimin und die berichtete unter anderem schon allein davon, dass sie auf der Straße angespuckt wird, teilweise ja, weil sie kein Kopftuch trägt und sich auch ein Tattoo hat stechen lassen und einfach aus der Rolle fällt und die sah jetzt wirklich nicht im eigentlichen Sinne wie ein Punk aus. Also ich weiß nicht, ob es jetzt einem Mann in der Form auch auf der Straße passieren würde. Ich denke, die stoßen schon doch an sehr härtere Grenzen.
Sie waren jetzt 3 Monate beziehungsweise 1 Monat dort unterwegs. Am Anfang war Felix, glaube ich, 3 Monate und Sie kamen dann irgendwann dazu.
Ja.
Was haben Sie gelernt in dieser Zeit von Asien oder von dieser Szene, die Sie da näher kennengelernt haben?
Dass der Zusammenhalt einfach sehr schöne Dinge hervorbringen kann. In Deutschland ist es oft so und auch in anderen westlichen Ländern. Wir haben die Subkulturen schon wieder in so viele einzelne Schubladen unterteilt und jeder macht sein eigenes Ding, dass wir gar nicht mehr über diesen eigenen subkulturellen Tellerrand hinausblicken und gar nicht mitbekommen, was die anderen alles Tolles auf die Beine stellen. Und das ist in Asien eben nicht so gewesen, eben weil die Subkulturen natürlich auch noch kleiner sind und sie darauf angewiesen sind, sich zu connecten. Und so halten da zum Beispiel auch die Punkrocker mit den Hip-Hopern zusammen und die Street-Artists kommen auch dazu und sie verstehen sich alle als eine Subkultur und nicht als verschiedene einzelne Abspaltungen und so kann sich das auch untereinander gegenseitig immer sehr gut befruchten und so entstehen ganz tolle Projekte.
Diana Ringelsieb und Felix Bundschuh haben das Buch A Global Mess zusammen hergestellt. Das ist gestern erschienen. Vielen Dank für das Gespräch.